Eine Grundlage ist einfach eine gute IT-Sicherheitsstrategie. Wenn ich keinen Provider habe, der das ernst nimmt, dann ist der Rest auch ein bisschen Makulatur. Sobald irgendjemand mal meinen Account übernommen hat, habe ich andere Probleme, als jetzt über Technologiesouveränität nachzudenken. Ja, weil dann habe ich nämlich gar keine mehr.
Abhängig von US-Hyperscalern, der Cloud Act als Damoklesschwert, Europa ruft nach digitaler Souveränität. In unserer letzten Folge zu Green Claims und auch immer wieder in den Folgen davor haben wir gesehen, dass Compliance vor allem eines ist: strategisches Risikomanagement. Heute setzen wir genau da an, aber in der IT. Bei der Wahl der Cloud-Infrastruktur geht es längst nicht mehr nur um Technik, sondern um knallharte strategische und geopolitische Risiken. Ist die Sorge vor dem Zugriff durch US-Behörden ein Hype oder eine reale strategische Notwendigkeit? Diese Fragen diskutieren wir in einem Twinsides-Doppelfolgen-Special, bei dem wir beide Seiten der Diskussion rund um Cloud Sovereignty beleuchten werden. Den heutigen Start macht Michael Hanisch. Michael ist Head of Technology at AWS Deutschland und mit seinem Team arbeitet er derzeit an der AWS EU Sovereign Cloud. Das Besondere daran, der Sovereign-by-Design-Ansatz, der den Hyperscaler auch auf dem EU-Markt weiter stärken und europäische Unternehmen mehr Sicherheit und digitale Souveränität ermöglichen soll. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Twinsight-Podcasts, heute zum Streitthema Sovereign Cloud. Herzlich willkommen, Michael Hanisch, und vielen Dank, dass du mit dabei bist.
Ja, danke dir. Freue mich schon auf die Diskussion.
Michael, du bist ja quasi der CTO von AWS Deutschland, wenn man das so sagen darf. Das Thema digitale Souveränität beschäftigt dich entsprechend umfänglich. Wie schätzt du denn jetzt im deutschen Mittelstand und bei deutschen Unternehmen das Thema auf der Risikoagenda ein?
Es ist auf jeden Fall ein Thema, das diskutiert wird und das immer mehr diskutiert wird. Ja, das heißt, ich bin an dem Thema auch seit etwa 4 Jahren eigentlich dran. Da kam das Ganze hoch, wurde halt immer mehr diskutiert. Zuerst, sage ich mal, auf einer politischen Ebene, dann auf der Ebene so der öffentlichen Hand, Behörden, Ministerien. Mittlerweile diskutieren gefühlt alle drüber. Aber die Diskussion ist, ja, es ist nicht so einfach, weil es ein sehr komplexes und auch vielschichtiges Thema ist. Das kommt aber in der Diskussion viel zu kurz eigentlich. Ja, und was wir schon die letzten Jahre gemacht haben, ist wirklich mit Aufsichtsbehörden, mit ganz vielen Kunden, mit Partnern einfach diskutiert haben, was genau verstehen die denn unter digitaler Souveränität? Ja, was für Risiken sehen die? Was für Risiken wollen sie, gegen welche Risiken wollen sie sich absichern? Und was bedeutet das für uns als Cloud-Anbieter an Anforderungen? Welche neuen Anforderungen kommen vielleicht dazu? Und was sind vielleicht auch einfach nur alte Anforderungen, bestehende Anforderungen, wie Sicherheit zum Beispiel? Ja. Sicherheit in der Cloud ist ja ein Thema, mit dem wir uns schon lange beschäftigen. Ich bin jetzt auch seit 14 Jahren allein hier im Unternehmen. Insofern, da wird ja sehr, sehr viel dran geforscht und gemacht. Souveränität hat ja nochmal ein paar andere Aspekte, ja, die dann dazukommen aktuell.
Wie nimmst du die öffentliche Debatte wahr? Du hast gerade eben schon angeschnitten. Also ich meine, heutzutage ist man ja gern in LinkedIn unterwegs. Meine persönliche Meinung, ich mag es schon teilweise fast gar nicht mehr lesen. Also es ist gefühlt alles sehr hochgekocht. So ist es meine Perspektive. Du, der da ja nochmal eine ganze Ecke drin ist. Wie viel ist sachliche Diskussion und wie viel ist Buzzword-Krieg?
Ja, also ich sag mal so, die Diskussion auf Social Media, die ist nicht sehr zielführend, weil es einfach keine klare Definition auch gibt, die da benutzt wird. Also gerade in Deutschland gibt es keine ganz klare Definition, was digitale Souveränität eigentlich heißt. Es gibt von verschiedenen Ecken der Bundesregierung zum Beispiel verschiedene Definitionen, aber es ist jetzt kein Rechtsbegriff, ist jetzt auch kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder versteht was anderes darunter. Und das macht es schon mal schwierig, weil es gibt auf der einen Seite gibt es eine recht akademisch geführte Diskussion. Also es gibt ein schönes Research Paper, das habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen. Das führt dann die 27 Dimensionen der digitalen Souveränität auf. Ja. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die sagen, naja, wo hat der Anbieter seinen Briefkasten sozusagen? Ist der jetzt irgendwie in Deutschland oder nicht? Und das ist dann für mich das entscheidende Kriterium, wo ich sage, ist vielleicht ein bisschen zu kurz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mit 27 Dimensionen kann auch keiner irgendwie sinnvoll arbeiten. Ja, weil ich muss ja als Unternehmenskunde ja auch überlegen, in wie gehe ich daran? Was bedeutet denn für mich digitale Souveränität und wie kann ich das denn umsetzen?
Wie blickt AWS auf das Thema? Also was ist eure Definition davon?
Naja, wir haben eben die letzten Jahre versucht, das, was wir an Anforderungen mitbekommen haben von Aufsichtsbehörden, von Kunden, mal so in verschiedene Buckets reinzupacken. Ja, und digitale Souveränität heißt jetzt für mich erstmal, ich übernehme sozusagen die Verantwortung für mein eigenes Schicksal. Ich nehme mein eigenes Schicksal sozusagen selbst in die Hand, in der digitalen Sphäre. Ich kontrolliere, was dort passiert mit meinen Daten, mit meinen Systemen, die jetzt halt in einem IT-System, zum Beispiel in der Cloud oder auch irgendwo anders laufen. Ja, das heißt, diesen Aspekt der Kontrolle, die ich behalten will. Aber damit ich das tun kann, brauche ich auch Transparenz darüber. Ja, ich muss Transparenz haben, wo ich aktuell stehe, was wie funktioniert, damit ich dann die Kontrolle ausüben kann. Und das hat dann wieder verschiedene Bereiche. Das eine ist der Aspekt der Datensouveränität. Das heißt, wie viel weiß ich denn darüber, wo meine Daten gerade liegen, wie die verarbeitet werden, von wem sie verarbeitet werden und wie kann ich das kontrollieren? Wie kann ich das entsprechend beschränken? Da spielt zum Beispiel die Datenlokalisierung eine Rolle. Also in unserem Fall, in welcher AWS-Region liegen die Daten zum Beispiel und wer hat Zugriff darauf? Ja, das sind zum Teil einfach Aspekte der IT-Sicherheit. Ja, das heißt, wie verwalte ich die Zugriffsrechte? Aber auch, wie kann ich denn kontrollieren, ob die Zugriffsrechte auch wirklich so funktionieren, wie ich sie mir vorgestellt habe? Und wie kann ich gerade jetzt in der Cloud zum Beispiel den Cloud-Provider auch ausschließen von einem Zugriff auf die Daten auf verschiedenen Ebenen? Und das ist dieser Bereich Datensouveränität. Der zweite große Topf sozusagen ist die betriebliche Souveränität oder operative Souveränität. Das heißt, wie kann ich denn kontrollieren, welchen Risiken meine Workloads ausgesetzt sind? Ja, welche Naturkatastrophen zum Beispiel können sich wie auswirken? Wie resilient kann ich denn meine Systeme bauen? Welche Abhängigkeiten bestehen? Wie beeinflussen die meine Resilienz? Wie kann ich darüber sozusagen Transparenz gewinnen und wie weit kann ich das dann kontrollieren? Da spielen dann halt technische Aspekte eine Rolle, wie es Netzwerkverbindungen, aber auch so Dinge wie ökonomische Vertragsbeziehungen, aber halt auch politische Themen. Das heißt, in welchen politischen Sphären arbeiten jetzt verschiedene Anbieter und wo habe ich dann Abhängigkeit zu einem Akteur, der vielleicht eine andere Politik verfolgt, als jetzt sozusagen das Land, in dem ich mich überwiegend aufhalte.
Okay, das sind zwei Buckets. Gibt es noch weitere Buckets, die ihr habt?
Ja, ein weiteres Thema ist der Bereich Technologiesouveränität. Und da spielt dann halt eben auch, das überlappt dann zum Teil. Da habe ich natürlich auch wieder so das Thema Abhängigkeiten. Das heißt, von wem beziehe ich denn die Services? Von wem beziehe ich die Hardware? Oder von wem bezieht mein Service Provider die Hardware? Da spielen dann auch solche Diskussionen wieder eine Rolle, wie zum Beispiel ein potenzieller Vendor-Login. Ja, wie kann ich damit umgehen? Oder wie sieht mein Exit-Plan aus, mein Exit-Szenario? Ja, weil es zum Beispiel, ich jetzt bei einem kleinen Cloud-Anbieter bin und dann mache ich mir einfach Sorgen, dass der vielleicht bankrott geht. Ja, wie kann ich mit diesem Risiko umgehen? Oder es spielen halt auch wieder ökonomische Risiken rein, die halt auch sich auf den Bereich Autonomie und Betriebsautonomie sozusagen auswirken. Da überlappen dann die einzelnen Töpfe zum Teil so ein bisschen. Ja, und man sieht schon, es sind zum einen halt recht klar definierte Themen, aber die haben natürlich auch ganz viele Berührungspunkte. Datensouveränität mit Datenschutz und Datensicherheit, betriebliche Autonomie, geht es viel um Hochverfügbarkeit, um Resilienz, Business Continuity Management, da spielen solche Themen mit rein. Mhm. Und zum Teil dann ähnlich halt im Bereich technologischer Souveränität, wenn man so will.
Und die drei jetzt in Relation zueinander gesetzt, gibt es da, sagen wir mal, Prioritäten oder bewertet ihr einen stärker als den anderen? Wie seht ihr das bei AWS?
Wir bewerten jetzt alle nicht stärker. Wir sehen, dass unsere Kunden Anforderungen aus allen Töpfen haben. Aber die kommen natürlich aus unterschiedlichen Sachen. Ja, ich sag mal, gerade Datensouveränität geht es ja viel um Datenlokalisierung auch. Das ist was, das wir schon eigentlich seit Anfang an adressiert haben, indem wir halt dieses Regionenkonzept haben. Dass wir dem Kunden sagen, wir haben verschiedene Regionen, der Kunde wählt aus, in welcher Region. Also jetzt hier in Europa haben wir 6 Regionen zum Beispiel in der EU. Speichere ich meine Daten in Frankfurt, speichere ich die in Paris oder in Mailand. Das kann ich dann als Kunde entscheiden, wo ich meine Daten ablege, wo ich die Dienste nutze und wir bewegen die Daten von dort nicht weg. Ja, das ist halt sozusagen das Thema Data Residency. Aber dazu kommt natürlich auch der ganze Bereich der technischen Datensicherheit. Wie schützen wir die Daten sozusagen unserer Kunden vor unberechtigtem Zugriff und welche Mittel geben wir unseren Kunden, damit die halt die Kontrolle darüber haben und die Transparenz darüber haben, wie ihre Daten geschützt sind. Also wie können sie ihre Daten verschlüsseln? Wer halt wann die Kontrolle über den Schlüssel, wie können sie auditieren, wer wann welchen Schlüssel benutzt hat. Das sind alles Themen, die halt allein im Bereich der Datensicherheit schon immer auch betrachtet werden.
Okay, du sprichst gerade die Region an, auch die Region Frankfurt. Jetzt startet ihr ja neu mit dem AWS European Sovereign Cloud Ansatz. Was genau ist denn das Problem, das ihr damit löst, was ihr davor nicht bereits schon mit der AWS Region Frankfurt gelöst habt?
Naja, wir sagen immer, es ist die neue AWS European Sovereign Cloud, ja, die startet jetzt Ende des Jahres. mit einer ersten Region in Brandenburg, also auch wieder in Deutschland, an einem anderen Standort, wo wir jetzt auch gerade wieder verschiedene Verfügbarkeitszonen aufbauen als Teil dieser Region. Das heißt, funktioniert ähnlich wie Frankfurt. Ich sage immer dazu, das ist jetzt nicht so, dass jetzt die European Sovereign Cloud irgendwie sicherer ist, ja, sondern die hat die gleichen Sicherheitsstandards, die hat die gleichen Performance-Standards. Was sich aber ändert, ist, dass wir ein paar weitere souveräne Kontrollschichten einbauen. Auf der einen Seite, kann ich noch nachher ein bisschen mehr drauf eingehen, das sind halt zum Teil organisatorische Maßnahmen, sind rechtliche Maßnahmen, die wir da zusätzlich einziehen. Was aber neu dazukommt, ist, dass die eine andere Art von Resilienz hat. Ja, das heißt, was meine ich mit Resilienz? Wir bauen ja unsere Regionen auch immer so, dass die aus verschiedenen Verfügbarkeitszonen bestehen, typischerweise drei. Und diese Verfügbarkeitszonen wiederum bestehen dann aus Rechenzentren, die halt ähnlichen Risiken unterliegen. Also zum Beispiel auf der gleichen Höhe am gleichen Fluss stehen. Das heißt, die können gleichzeitig überflutet werden. Das heißt, auch wenn sie ein paar Kilometer auseinander sind, haben sie das gleiche Risiko. Ja, deswegen schauen wir immer, welche Rechenzentrumstandorte haben wir, welche Risiken haben die. Die müssen dann zum Beispiel auf verschiedenen Überflutungszonen liegen, auf verschiedenen Höhen einfach oder nicht alle in der Einflugschneise vom BER oder vom Frankfurter Flughafen. Ja, aber sonst das Risiko halt auch da ist, dass halt irgendwie ein Flugzeug abstürzt und es gibt dann getrennte Netzbetreiber und so weiter. Warum tun wir das? Damit der Kunde sagen kann, ich wähle meine Region aus und habe dann dort meine Datenlokalität, kann aber trotzdem halt hochverfügbare Systeme bauen, indem ich halt die verschiedenen Knoten von meinem Cluster zum Beispiel über verschiedene Verfügbarkeitszonen verteile. Und dann weiß ich, die unterliegen verschiedenen Risiken und eins von diesen Risiken wird jetzt nicht zwei oder mehr von diesen Verfügbarkeitszonen gleichzeitig betreffen. Dieses Konzept haben wir schon immer. Was wir, und das verfolgen wir auch rund um den Globus sozusagen, auch den technischen Datenschutz, der verfolgt auch die gleichen Ziele, der funktioniert bei allen unseren Regionen weltweit gleich. Was jetzt aber dazu kommt, ist, dass wir die European Sovereign Cloud so gebaut haben, dass die keine kritischen Abhängigkeiten auf Personen, Prozesse und Systeme außerhalb der EU hat. Warum sage ich das? Wir haben ja eine weltweit verteilte Cloud-Infrastruktur mit aktuell 38 Regionen rund um den Globus verteilt. Und wenn ich einmal AWS-Kunde bin, das heißt, ich mache mir einen AWS-Account auf, melde mich mit meinem Unternehmen oder auch als Einzelentwickler dort an, dann kann ich, wenn ich mir das freischalte, alle diese Regionen nutzen. Und ich kann sagen, na gut, das betrifft ja gerade in Deutschland viele Unternehmen. Es gibt ja auch viele Mittelständler, die halt vielleicht einen kleinen Standort haben, aber ganz viele Joint Ventures haben. Vertriebszentren, Forschungszentren, Werke in verschiedenen Teilen des Globus, die das dann oft nutzen, sagen, naja, sie platzieren einen Teil ihrer IT hier in Deutschland, einen anderen Teil platzieren sie zum Beispiel in Südamerika, weil sie dort ein Werk haben, oder dann haben sie vielleicht noch Werke in Asien, platzieren einen Teil ihrer Infrastruktur dort. Das heißt, die sind einfach global verteilt und nutzen halt diesen global verteilten, ja, dieses global verteilte Wesen der AWS-Cloud, um sich da halt global aufzustellen. Heißt aber natürlich auch, dass es da halt wieder Abhängigkeiten gibt an Netzwerkverbindungen, an die Stabilität der einzelnen Regionen und so weiter rund um den Globus. Ja, und da kommen jetzt dann zum Beispiel so Dinge wie jetzt geopolitische Risiken ins Spiel und so weiter. Ja. Wenn jetzt irgendjemand sagt, es gibt jetzt irgendwelche Sanktionsregime oder es fallen irgendwie durch Sabotage oder warum auch immer ganz viele Internetverbindungen aus, dann tue ich mich schwer mit solchen globalen Abhängigkeiten. Und hier schaffen wir jetzt gerade für, stark regulierte Unternehmen, für Behörden, für Körperschaften des öffentlichen Rechts mit der European Sovereign Cloud eine neue Infrastruktur, die jetzt genau diese globalen Abhängigkeiten nicht hat. Ja, sondern wir haben jetzt nicht nur die Rechenzentren in Brandenburg, sondern wir haben auch alles, was wir an Betriebsmannschaften brauchen. Ja, das heißt von der Schlüsselkontrolle im Rechenzentrum bis hin halt zum 24x7 Customer Service von den Leuten, die halt die Software-Updates einspielen, vom Security-Team, von den Leuten, die Schlüssel und Zertifikate verwalten. Das sind alles Mitarbeiter, die in der EU sind. Ja, und die halt deswegen auch nur hier arbeiten können, solange sie halt sich wirklich in der EU aufhalten. Das heißt, die sind jetzt nicht plötzlich weg, weil sie irgendwo im Ausland arbeiten und die Verbindung bricht ab, sondern die befinden sich auch an entsprechenden Standorten. Und sie sind auch nur dem EU-Recht beziehungsweise dem Recht des jeweiligen Standorts, also als halt hier in Deutschland zum Beispiel, unterworfen. Das heißt, es ist ganz klar definiert, zum einen, dass ich alles, was ich für den Betrieb habe, auch für den dauerhaften Betrieb, brauche, rein in der EU habe, einerseits. Und zum anderen ist klar geregelt, welches Recht anwendbar ist. Ja, weil die Leute wohnen einfach und arbeiten hier. Die arbeiten halt für entsprechende deutsche GmbH. Die ist hier halt auch gegründet. Die unterliegt halt auch dem deutschen Gesellschaftsrecht und so weiter und so weiter. Mit einer Geschäftsführung, die halt auch dem lokalen Recht unterliegt, der Geschäftsführerhaftung unterliegt. und so weiter. Ja, das heißt, alles gekapselt innerhalb der EU. Aber, das ist wichtig bei unserem Ansatz, auch mit dem Anspruch, dass der Kunde deswegen keine Kompromisse eingehen will. Deswegen sage ich, wir bauen trotzdem die Infrastruktur auch wieder mit Verfügbarkeitszonen, damit die gleiche Resilienz gewährleistet ist. Wir bauen es nach den gleichen Sicherheitsstandards. Wir bauen es mit den gleichen Services, damit der Kunde das breite Portfolio, für das wir auch bekannt sind an Cloud-Services, dann auch nutzen kann innerhalb dieses europäischen Kontexts.
Okay, verstehe. Und wenn ich jetzt noch mal kurz auf Frankfurt zurückkomme, dann habe ich dort eben diese Abhängigkeiten. Also jetzt willkürliches Beispiel, die Truppe, die ihr Support leistet, die sitzt halt nicht zwangsläufig in Frankfurt oder in Deutschland, sondern kann auch irgendwo aus dem Ausland kommen.
Genau, da haben wir so ein Follow-the-Sun-Modell dann zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Das spielt da eine Rolle. Und ich habe zum Beispiel ja auch dann nur eine Rechnung für meine ganze globale Cloud-Nutzung. Egal, ob ich jetzt halt Services in Frankfurt nutze oder in Cape Town oder in Dublin oder in North Virginia. Ich kriege dann halt eine Rechnung mit allen Services. Heißt aber halt auch, dass halt diese Abrechnungsdaten zusammengefasst werden, ja, transferiert werden. Und heißt auch, ich habe da auch wieder eine globale Abhängigkeit, die ich halt auflösen muss, damit ich halt auch eine Rechnung bekommen kann, was für uns natürlich auch wichtig ist, damit wir halt Geld einnehmen können. Und das ist halt schon ein wichtiger Punkt an der Stelle.
Okay. Hast du noch weitere Beispiele für diese souveränen Kontrollschichten, die vielleicht besonders griffig sind?
Ja, ich glaube, also das Wichtigste ist, wie gesagt, dass wir die komplette Kontrolle für alles, was wir für den Betrieb brauchen, innerhalb der EU haben. Aha. Aktuell haben wir ein Modell, da sind das Leute mit einem Aufenthalts- und Arbeitsrecht in der EU. Wir bauen es aber gerade so um, dass wir ein Team haben, das rein aus EU-Staatsbürgern sozusagen besteht.
Okay.
Ja, das heißt, das ist nochmal klarer definiert, dass jetzt nicht jemand durch eine andere Staatsbürgerschaft vielleicht irgendwie, ja, keine Ahnung, an ein anderes Rechtssystem gebunden sein könnte oder sowas. Ja, das ist der eine Faktor. Das zweite ist eben, dass wir damit eine Entkoppelung machen zwischen den global verteilten Softwareentwicklungsteams und halt den Teams, die das Ganze täglich im Betrieb am Laufen halten. Das heißt, AWS hat so dieses bekannte Modell aus den Two-Pizza-Teams, die halt ihre Services entwickeln, irgendwo auf der Welt verteilt, die dann die Updates über automatisierte Pipelines auf die verschiedenen Verfügbarkeitszonen und Regionen ausrollen, damit wir halt überall unsere Dienste sozusagen ja erbringen können. Und die Teams übernehmen dann aber auch nach dem You Build It, You Run It-Prinzip dann auch den Betrieb von ihrer Software. Ja, das heißt aber auch, ich habe da wiederum eine Betriebsabhängigkeit. Hat Vor- und Nachteile. Ja, Vorteil ist, es ist halt global verteilt. Insofern ist es sehr resilient. Ich habe viele Leute, auf die ich zugreifen kann. Nachteil ist natürlich, ich habe halt diese globale Abhängigkeit, die ich dann irgendwo auflösen muss. Ich muss halt zum Beispiel sicherstellen, dass diese Person dann auch physisch, ja, wegen Netzwerkverbindung oder rechtlich auch in der Lage ist, dieses Update dann auch zu erzeugen für mich. In der European Sovereign Cloud lösen wir das ein bisschen auf. Wir haben weiterhin die global verteilte Softwareentwicklung, damit wir halt auch die gleiche Menge und die gleiche Feature-Parität an Services anbieten können, wie in anderen Regionen. Aber wir haben dann eben auch eine EU-basierte Betriebsmannschaft, die jetzt dann dafür zuständig ist, diese Software-Updates dann auch entgegenzunehmen, auszurollen, lokal Patches aufzuspielen und so weiter. Und das hat dann zum einen halt einen Vorteil, was die Resilienz angeht. Ja, weil die können das auch machen, wenn die anderen Entwickler nicht verfügbar sind, zum Beispiel, weil die haben auch eine eigene Kopie von einem Source-Code-Repository. Das heißt, Worst Case können die einfach selbst die Software weiterentwickeln, selber Patches bauen und die dann zurückspielen aus der EU. Hat aber auch einen Vorteil, was das Thema Datensouveränität angeht. Weil jetzt die Leute, die auf den Systemen arbeiten, jetzt auch alles dann EU-Bürger sein werden. Das heißt, ich habe jetzt auch da keinen, der es potenziell irgendwie einem anderen Rechtssystem unterliegen könnte.
Okay, ja, sehr spannend. Stichwort Rechtssystem. Ich meine, die Frage liegt natürlich auf der Hand, lass uns über Cloud Act, FISA 702, Executive Order 12333 sprechen. Die generelle Kritik ist ja immer, solange AWS ein US-Unternehmen ist, ist jede Sovereign Cloud, etwas überspitzt, immer nur Sovereign Washing, weil ja die US-Behörde im Rahmen Cloud Act im Zweifel immer diesen Zugriff verlangen könnte. Wie entgegnest du dieser Argumentation?
Naja, das ist ja immer ein bisschen, es werden auch ganz viele Sachen vermischt. Ja, also man muss auch sehr aufpassen, weil erstens mal, du hast es ja schon gesagt, kann ein Zugriff verlangen. Ja, das heißt, die haben keinen Zugriff, die können einen Zugriff verlangen. Und es gibt ganz viele Mittel und Wege, den Behörden auch den Zugriff dann auch zu verweigern. Das ist auch im Cloud Act zum Beispiel angelegt, welche Möglichkeiten es gibt, da halt auch eben zurückzupushen. Das ist schon mal das Erste. Was oft nicht verstanden wird, ist, dass gerade der Cloud Act ist halt ein Mittel aus der Strafgerichtsbarkeit. Das heißt, ich bin jetzt kein Jurist, aber im deutschen Recht wäre das halt sozusagen wie ein Teil von der Strafprozessordnung. ja, die halt regelt, wie Beweise irgendwie benutzt werden und so weiter. Der greift halt auch nur bei Strafgerichtsverfahren im Zuge der Beweiserhebung. Ja, das heißt, wenn jetzt einer unserer Kunden beklagt ist in den USA wegen einer Reihe von, es gibt einen Katalog an, sag ich mal, schweren Verbrechen, der angeklagt sein muss, damit der Cloud Act überhaupt greifen kann sozusagen. Und das ist ein Thema, das haben wir natürlich. Ja, das gibt es, ähnliche Gesetze gibt es auch in anderen Ländern. In der EU wird halt auch an der E-Evidence-Verordnung gearbeitet. Ja, die macht sozusagen was Ähnliches wie der Cloud Act, nur halt aus der EU-Sicht. Wo es halt auch darum geht, wie kann ich denn in der digitalen Welt Beweise sichern, Beweise erheben, weil die Daten natürlich mobiler sind. Ja. Wie funktioniert sowas, wenn jetzt halt einen, keine Ahnung, jemand ermittelt jetzt zum Beispiel wegen Terrorismusverdacht, das ist eines der Verbrechen, wo der Cloud Act greifen könnte, dann geht derjenige dann halt, der Staatsanwalt, dann zu einem Gericht in den USA und sagt, wir haben hier eine Verdächtigung gegen Unternehmen XY, ja, wir glauben aber, dass dessen Daten halt irgendwo bei einem Cloud-Provider, zum Beispiel bei AWS oder bei irgendeinem anderen liegen.
Aha.
Jetzt wollen wir einen Beschluss, der den Cloud-Provider auffordert, uns diese Daten zu geben. Ja, und dann geht die Mühle, dann setzt sich die Mühle in Gang, weil dann bekommen wir sozusagen dieses Schreiben und schauen uns dann an, okay, ist das überhaupt unser Kunde? Können wir das rausfinden, diese beklagte Partei? Weil wir sind ja nicht die beklagte Partei. Falls ja, ist die erste Antwort normalerweise, es sind nicht unsere Daten, sondern es sind die Daten von unserem Kunden, Unternehmen XY. Mhm. Hier ist die Adresse vom Kunden. Also schickt jemanden dorthin und sichert die Beweise dort. Ja? Weil wir, das ist auch ganz wichtig, ja nicht wissen, welche Beweise überhaupt gefordert sind. Wir sehen ja nur, der Kunde speichert vielleicht Daten bei uns, wir wissen nicht, was für Daten, und haben da auch keinen Einblick. Das heißt, wir können jetzt gar nicht sagen, ja, ich suche jetzt hier irgendwie die Kontoverbindung oder Kundenliste von diesem Kunden raus. Können und dürfen wir gar nicht. Das heißt, wir sind da gar nicht in der Lage. Und aus unserer Sicht ist dann diese Anfrage damit auch dann wieder viel zu breit, weil der Cloud Act erlaubt zum Beispiel nicht eine unspezifische Anfrage, wie gebt mir alle Daten von dieser Firma. Ja, ist im Cloud Act nicht erlaubt. Können wir einfach sagen, nee, ist illegal, ja. Können wir nicht beantworten. Wenn ihr bestimmte Daten haben wollt und wisst, was ihr wollt, dann geht bitte zu diesem Kunden, geht zu diesem Unternehmen und fordert die auf, die Daten entsprechend rauszurücken. Wenn jetzt diese Kundendaten auch nicht in den USA zum Beispiel gespeichert sind, zum Beispiel Cloud Act, sondern in einer anderen Region, kommt es auch nochmal dazu, dass wir sagen müssen, ja, die Daten liegen aber in einem anderen Rechtsraum, ja, wo es dann vielleicht einen Widerspruch gibt. Ich sage auch immer vielleicht, weil jetzt eine Anfrage nach dem Cloud Act widerspricht jetzt nicht unbedingt jetzt zum Beispiel der DSGVO etc. Ja, das kann auch durchaus legal sein, je nachdem, nach welchen Daten gefragt wird. Spielt aber da erstmal für uns keine so große Rolle. Ja, aber dann geht der Request wieder zurück. Da läuft es dann über das US-Justizministerium und die beraten dann mit den Gerichten, welche nächsten Schritte möglich sind. Und typischerweise ist dann der nächste Schritt, die stellen dann eine Amtshilfeersuchen im Rahmen von so einem Mutual Legal Assistance Treaty, zum Beispiel dann an eine deutsche Staatsanwaltschaft bei einem deutschen Kunden und sagen, hallo, liebe Staatsanwaltschaft München oder lieber Generalbundesanwalt, wir haben hier ein Unternehmen, wo wir denken, dass sie sozusagen Terrorismusfinanzierung zum Beispiel betreiben, helft uns doch mal da zu ermitteln. Ja, und dann setzt sich hier die Mühle in Gang und dann kommt halt die deutsche Staatsanwaltschaft mit der deutschen Polizei und steht dann beim Kunden vor der Tür. Das ist dann der normale Gang der Dinge. Ja, man muss dazu sagen, es wird wahnsinnig viel diskutiert über den Cloud Act. Wir erfassen jetzt seit 5 Jahren mittlerweile die Daten. Wir mussten noch nie im Rahmen des Cloud Acts zum Beispiel Daten, die außerhalb der USA gespeichert waren, rausgeben an die US-Behörden. Das heißt, dieser Fall ist nie eingetreten. Aber es wird ständig darüber diskutiert, weil eben auch gar nicht so richtig verstanden wird, eben wie viele Schutzmechanismen es da gibt und in welchen Fällen der überhaupt greift. Das heißt, die meisten Kunden, die ich so habe hier in Deutschland, sind da relativ unverdächtig, dass sie irgendwie wegen Drogenhandels oder Menschenhandels oder Terrorismus irgendwie angeklagt werden in den USA. Der Fall ist einfach wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, muss man sagen.
Okay, verstehe. Ja gut, ich meine, ich denke, die Herausforderung ist halt, du erinnerst dich sicherlich an diesen sehr berühmten Fall mit dem Internationalen Strafgerichtshof im Mai oder Juni, Anfang diesen Jahres war das ja, wo Microsoft diesen E-Mail-Zugang aufgrund von US-Sanktionen gesperrt hat. Das ist natürlich, glaube ich, immer eines der Bilder, das bemüht wird, okay gut, wenn nur irgendjemand der Meinung ist, dass das, was wir hier tun, nicht in Ordnung ist, dann kann quasi per Fingerschnipp uns irgendwie der Zugang zu unseren Informationen gesperrt werden. Wie realistisch bewertest du das und wie berechtigt ist auch diese Sorge, so oder in ähnlicher Form, in Anführungszeichen, ein politischer Spielball zu werden?
Es ist schon ein Punkt. Ich meine, man muss sich mal anschauen, wie realistisch ist es? Ja, wer steht denn typischerweise auf solchen Sanktionslisten? Es sind nur ganz wenige Länder. Das heißt, Syrien stand lange mal drauf. Nordkorea steht eigentlich so ziemlich überall drauf. Bei Russland gehen die Meinungen schon wieder auseinander. Ja, das heißt, wir in der EU sanktionieren jetzt zum Beispiel Russland, ganz viele andere Länder nicht. Das heißt, da gehen die politischen Meinungen schon auseinander. Aber natürlich ist das gerade jetzt im Zuge der ganzen Instabilität, die wir auf der Welt haben, jetzt ein Risiko, das sich viele Unternehmen anschauen. Ist auch vollkommen legitim, weil das beeinflusst dann natürlich das Thema betriebliche Souveränität. Ja, das heißt eben, was für Abhängigkeiten habe ich da und wo habe ich vielleicht eine Abhängigkeit zu einem Anbieter aus einem anderen politischen System? Ja, wo könnte der Fall eintreten, dass jetzt wegen Sanktionen mir jetzt zum Beispiel mein Cloud-Provider jetzt keinen Service mehr anbieten kann? Und das ist ein reales Risiko, das kann man sich natürlich anschauen. Aber es ist natürlich auch wieder ein sehr vielschichtiges Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ja, ist sehr, sehr gering. Also sowohl, dass einzelne Unternehmen sanktioniert werden, ja, die ist ein bisschen höher, immer noch sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt zum Beispiel ein ganzes Land, also jetzt Deutschland oder die EU irgendwie unter den Embargo fällt, so wie Nordkorea, ist nochmal sehr viel unwahrscheinlicher, wenn man sich anschaut, wie die globale Wirtschaft funktioniert. Aber natürlich kann ich mir dieses Risiko anschauen, sollte ich mir auch anschauen. Und wie kann ich da mit dem umgehen? Ja, Risiko ist ja immer Eintrittswahrscheinlichkeit und sozusagen der Impact, den ich dann habe. Welche Auswirkungen hat das? Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Die Auswirkung ist natürlich potenziell sehr groß. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, die meisten Unternehmen, die haben so viele andere wirtschaftliche Abhängigkeiten. Das ist eigentlich das viel größere Problem, wenn sie jetzt ihre Ware nicht mehr ins Ausland verkaufen dürfen, wenn sie aus dem Ausland kein Geld mehr bekommen und so weiter. Das ist der viel größere Impact verglichen mit, wo was passiert dann mit meiner IT. Aber es ist trotzdem ein legitimes Risiko, das man sich anschauen muss. Mhm. Und das ist eins der Risiken, die wir jetzt eben zum Beispiel auch mit der European Sovereign Cloud dann auch adressieren. Ja, aber ich habe ja vorhin gesagt, das Ganze ist so ausgelegt, dass der Betrieb rein in der EU funktioniert, dass wir jetzt keine globalen Abhängigkeiten haben. Und wenn es jetzt wirklich zu so einem extremen Szenario kommen sollte, ja, dann sorgen wir dafür, dass wir das weiterhin aufrechterhalten können. Ja, weil die Leistung wird erbracht von einem deutschen Unternehmen, die Leistung wird abgerechnet von einem Luxemburger Unternehmen, Verträge, die halt auch EU-Recht unterliegen, Mitarbeiter, die EU-Recht unterliegen. Das heißt, wenn jetzt jemand von außen die EU mit einem Embargo belegen würde, interessiert uns das innerhalb der EU nicht. Ja, das heißt, da können wir ganz normal weiterarbeiten. Die Leute können ihre Arbeit erbringen, wir können unsere Dienste erbringen, wir können weiterhin für die Dienste Geld verlangen, die Kunden können weiterhin für diese Dienste bezahlen und damit bleibt dieses System am Laufen. Während jetzt halt in der global verteilten Cloud kommt es dann wieder drauf an. Da gibt es wahnsinnig viele Szenarien, die da reinspielen. Das Ganze ist sehr, sehr hypothetisch, muss man dazu sagen. Aber es ist eben nicht so einfach, dass ich sage, ah ja, ich wähle Provider XY, da habe ich dieses Thema nicht. Sondern ich muss mir wirklich im Detail anschauen, welche Abhängigkeiten dann in dieser Infrastruktur bestehen oder eben nicht bestehen. Ja, und was wir jetzt für die AWS European Sovereign Cloud gemacht haben, ist, dass wir uns wirklich diese Abhängigkeiten sehr, sehr genau angeschaut haben. Deswegen lokale Betriebsmannschaft, lokale Infrastruktur. Wir haben Netzwerkanbieter, die es halt in der EU ansässig sind. Wir rechnen halt alles nur in Euro ab, damit wir es nicht noch irgendwie ein Fremdwährungsrisiko haben. Wir haben halt ein Zertifikatsmanagement, ein Schlüsselmanagement, das halt rein innerhalb der EU passiert, sodass wir nicht von anderen Root-Zertifikaten abhängig sind. Wir haben ein eigenes DNS, das nur europäische TLDs verwendet zum Beispiel, damit wir nicht von ausländischen Registraren abhängig sind und so weiter. Das heißt, das sind alles solche Ebenen, die muss ich mir anschauen. Ja.
Okay, also es sind in der Folge auch sind rechtlich, also eine Kombination aus rechtlichen und technischen Maßnahmen, die diese entsprechende Sicherheit oder Souveränität gewährleisten sollen.
Ja, genau. Man hat immer so mehrere Schichten. Ja, ich habe die technischen Maßnahmen, die organisatorischen Maßnahmen. Das heißt, die betreffen vor allem die Leute, die Prozesse, die mit diesem technischen System interagieren. Dann habe ich die vertragliche Ebene, also die juristischen Themen. Und dann habe ich halt oft dann nochmal so eine, ich sag mal, politische Schicht, je nachdem, in welchem Rechtssystem ich mich dann bewege.
Jetzt Extrembeispiel, der US-Präsident entscheidet, das funktioniert alles nicht so und ihr habt, Deutschland muss in Anführungszeichen jetzt isoliert werden. Am Ende ist ja auch AWS Deutschland abhängig vom US-Mutterkonzern und ich gehe davon aus, dass auch eine gewisse Weisungsbefugnis in der Logik existiert. Wäre es denkbar, dass USA sagt, Deutschland, ihr müsst jetzt dicht machen und Deutschland in der Folge dann sagt, ja okay, gut, müssen wir?
Das ist nicht so einfach eben. Jetzt also am Beispiel der European Sovereign Cloud. Ja, wie gesagt, das sind deutsche GmbHs mit einer europäischen Geschäftsführung. Das heißt aktuell eine Deutsche, ein Franzose, die sich sozusagen die Geschäftsführung teilen. die haben die Aufgabe, ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Ja, und der Geschäftszweck ist sozusagen der Betrieb der AWS European Sovereign Cloud und die Erbringung von Leistungen für unsere Kunden. Die können jetzt nicht einfach sagen, nö, unser Geschäftszweck fällt jetzt auf einmal weg. Natürlich können jetzt Gesellschafter zum Beispiel aus den USA dann jetzt wiederum Druck ausüben. Aber da haben wir dann eben wiederum rechtliche Schutzschichten. Das ist schon mal das Erste auf der rechtlichen Ebene. Auf der politischen Ebene ist die Frage, wenn dieser extreme Fall kommen würde, ja, wir liefern ja auch, wir betreiben ja auch kritische Infrastruktur für Deutschland. Das heißt, wir fallen dann auch unter das Kritisgesetz und diese ganzen Anforderungen, die da dran hängen. Da hat man nochmal die politische Ebene, weil natürlich der deutsche Staat auch nochmal ein Interesse hat, diese Infrastruktur weiter am Laufen zu halten. Und da gibt es dann auch Mittel und Wege, in so einem extremen Fall darauf zu reagieren. Und zum Beispiel zu sagen, na gut, kritische Infrastruktur, ja, kann nicht sein, dass die jetzt dicht gemacht wird. Deswegen nehmen wir die jetzt zum Beispiel unter treuhänderische Verwaltung.
Mhm.
Und dann muss die GmbH halt einfach weiter ihre Dienstleistung erbringen, egal was die Gesellschafter dann sagen. Also gab solche Fälle auch. Zum Beispiel gibt es ja auch so Gazprom-Infrastruktur auf deutschem Boden. Ja, und als halt der Ukraine-Krieg losging und Russland sanktioniert wurde, wurden die halt eben auch unter treuhänderischer Verwaltung genommen.
Stehe.
Ja, die wurden nicht enteignet, aber der Betrieb läuft einfach weiter unter deutscher Aufsicht, damit eben sichergestellt wird, dass da jetzt nichts passiert, was nicht funktioniert. Ja, und natürlich haben bei einer GmbH die Gesellschaft, das heißt die Anteilseigner, schon eine gewisse Weisungsbefugnis. Aber das ist auch immer wichtig zu verstehen, die dürfen jetzt von ihren Mitarbeitern und von ihrer Geschäftsführung auch nichts verlangen, was nach lokalem Recht, also nach deutschem Recht in dem Fall, illegal wäre.
Mhm.
Da endet diese Weisungsbefugnis. Und das ist eben eine von diesen rechtlichen Schutzschichten. Ja, sozusagen allein das deutsche Rechtssystem plus dann eben nochmal vertraglich der Gesellschaftervertrag, die Arbeitsverträge der Geschäftsführer und der einzelnen Mitarbeiter, die dann da nochmal eine Rolle spielen.
Okay, interessant. Ja, ich finde es spannend, dass du diese kritische Infrastruktur auch ansprichst. Das ist natürlich da wird es interessant. Ne? Da reden wir ja nicht über irgendwie das Unternehmen XY, was Schrauben im schwäbischen Hinterland produziert und irgendwie da ein, zwei Stück Software irgendwo bei AWS gehostet hat, sondern wo man einfach über die großen kritischen Brocken sprechen, die da irgendwie drin sind. Und ich verstehe, du hast Limits, insbesondere beim rechtlichen Rahmen, und auch der deutsche Staat hat die Möglichkeit, in Anführungszeichen nochmal eine schützende Hand drüber zu halten, und das relativiert vieles, aber gleichzeitig zeigt es auch, wie komplex so ein Vorgang eigentlich ist. Ja,
ja, und das ist zu deiner früheren Frage zurückzukommen, das ist halt ein Grad an Komplexität, der leider in dieser ganzen öffentlichen Diskussion oft viel zu kurz kommt. Das ist halt so, wo sitzt denn der Anbieter? Spielt wahrscheinlich gar keine Rolle, weil ich mir gar nicht anschaue, was der für Abhängigkeiten hat. Ja, wo sitzen denn deren Entwickler? Wo sitzen die Support-Leute? Wo beziehen sie die Hardware? Wer designt die Hardware? Wie funktioniert das alles? Und was wir wirklich gemacht haben, ist uns einfach anzuschauen und zu sagen, ja, wir haben einen Großteil unseres Headquarters ist in den USA, ein Großteil der Softwareentwicklung ist global. Wir haben globale Hardware-Supply-Chains, aber wie können wir eben diese Abhängigkeiten eindampfen, wirklich reduzieren auf einen reinen europäischen Kontext, also einen reinen EU-Kontext, um den Betrieb sicherzustellen? Und wie können wir sozusagen unsere ganzen Abhängigkeiten dann limitieren, die wir zum Rest der Welt haben? Und da sind wir wirklich sehr weit gegangen in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem wir die European Sovereign Cloud angekündigt haben, um uns wirklich diese Abhängigkeiten genau anzuschauen und halt aufzulösen, Stück für Stück.
Verstehe, ja. Gerade weil die Komplexität so groß ist, möchte ich nochmal einen Punkt aufgreifen, den du ganz am Anfang gesagt hast. Bei Sovereignty geht es darum, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen.
Ja, genau.
Etwas überspitzt formuliert, wird vielleicht sogar auch ein Stück weit ein Widerspruch, dann einfach diesem klassischen Bild zu folgen, naja, ich bin souverän, weil ich habe alles irgendwie bei AWS gehostet und das läuft immer und da muss ich mich um gar nichts kümmern, steckt eigentlich in diesem Gedanken nicht drin. Wenn du wirklich ernsthafte Souveränität willst, dann kommst du gar nicht umhin, dich auf einer sehr detaillierten Ebene mit diesen ganzen Risiken und Aspekten auseinanderzusetzen und dein eigenes Business, deine eigenen Ziele dazu in Verbindung oder in Relation zu setzen.
Ja, also ich sag mal, wenn man es ernst meint, muss man sich wirklich ernsthaft mit den Risiken auseinandersetzen und dann wird es sehr schnell sehr komplex. Wir haben jetzt natürlich Unternehmen, ich arbeite halt viel zum Beispiel auch mit der Finanz- und Versicherungsbranche, die haben natürlich sehr, sage ich mal, ausgefeilte Risikomanagementsysteme. Da hat man dann Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen und die verstehen dann diese Risiken. Die können die dann bewerten, die haben ihre Frameworks dafür und je nachdem kommen sie halt zu dem einen oder anderen Schluss, was sie jetzt an Anforderungen wirklich haben. Aber du hattest vorhin mal angesprochen, was ist mit dem mit dem deutschen Mittelständler, wo vielleicht dann 5 Leute in der IT arbeiten, die haben keinen Chief Risk Officer, der sozusagen sowas macht, die tun sich dann schwerer. Ja, mit denen arbeiten wir natürlich, um halt zu verstehen, was deren Risiken sind, die sie halt adressieren wollen, um ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten haben sie, um damit umzugehen. Oder wir haben natürlich auch Partner, die das halt adressieren. Es gibt ja verschiedene Systemintegratoren, Beratungshäuser, die es genau auch mittlerweile sich auch darauf spezialisieren oder das in ihr Portfolio aufnehmen, einfach zu beraten, Frameworks zu definieren und mit dem Kunden zu diskutieren, wie man solche Risiken bewerten kann. Und wenn man es ernst meint, muss man das auch wirklich tun, ja, weil es eben ein sehr komplexes Thema ist.
Okay. Du hattest in dem Bucket technische Souveränität das Thema Vendor-Login kurz mal genannt. Ich meine, man kann ja, ich denke, ein wesentlicher Aspekt, um das zu vermeiden, ist ja natürlich ein Stück weit auch das Design seiner eigenen Architekturen.
Ja, genau.
Dass man eben schaut, da eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Und wenn wir jetzt auf euren Konkurrenzmarkt zumindest etwas blicken wollen, ich meine, die europäischen Provider kriegen natürlich gerade eine gute Traktion und es gibt da ja einige größere Namen, die sich da auch entsprechend platzieren. Natürlich auch befeuert durch diese ganzen Sovereignty-Debatte, ist natürlich auch klar. Vielleicht allgemein erstmal, wie blickst du auf den Markt? Wie blickst du auf diese Veränderung, die da gerade passiert?
Ja, also es wird viel drüber diskutiert. Es wird halt, hatten wir ja schon drüber gesprochen, nicht sehr im Detail drüber diskutiert, weil auch das Problem, das ich eigentlich lösen will, erstmal oft gar nicht so leicht durchdacht und verstanden wird. Weil, ich glaube, das zählt auch noch ein bisschen zu der vorigen Frage, Souveränität ist ja jetzt kein Entweder-Oder. Ja, Souveränität heißt ja jetzt auch nicht Autarkie zum Beispiel. Das heißt nicht, ich muss alles selbst machen. Ja, dann bräuchte ich auch gar keine Cloud nutzen wahrscheinlich. Mhm. Und wahrscheinlich sollte ich auch keine Computer benutzen, weil die Chips sind auch aus dem Ausland, die Platten sind aus dem Ausland, die Kabel wahrscheinlich auch. Also ja, dann tue ich mich schwer, sozusagen das zu erreichen. Aber Autarkie ist auch nicht das Ziel. Und Souveränität heißt eben, selber die Kontrolle in die Hand zu nehmen und dann eben zu entscheiden, und das muss man eigentlich entscheiden, nicht nur einmal für das Unternehmen, sondern eigentlich für jede Klasse an Workloads, für jede Klasse von Daten, dass ich überlege, welches Risiko greift denn da? Ja, wie gesagt, wie wahrscheinlich ist denn, dass da ein bestimmtes Risiko greift, dass zum Beispiel diese Daten abgegriffen werden, dass ich gehackt werde, die Daten abfließen und so weiter? Wie wahrscheinlich ist das und wie groß ist der Impact? Und je nachdem fällt die Risikobewertung unterschiedlich aus. Und dann muss ich überlegen, wie viel Aufwand investiere ich denn da rein, um da zum Beispiel meinen Datenschutz sicherzustellen oder meine Verfügbarkeit sicherzustellen oder eben welchen Grad an Souveränität, das ist ja immer ein Continuum, welchen Grad an Souveränität will oder brauche ich denn für diesen Workload? Und da haben wir dann auch nochmal das Thema, weil du gesagt hast, Technologiesouveränität. Dann kann ich mir schon Gedanken machen, welche Workloads muss ich zum Beispiel wie schnell von einem Cloud-Provider zum anderen verschieben können? Ja? Und wo spielt das jetzt auch wieder weniger eine Rolle? Es macht schon Sinn, dass man sich so eine Exit-Planung überlegt. Man muss sich überlegen, wie wahrscheinlich ist das, dass ich jetzt schnell wechseln muss? Ich meine, das Ausfallrisiko ist jetzt bei uns deutlich geringer als jetzt bei einem kleinen Provider, weil wir einfach viel mehr in die Infrastruktur, in die Automatisierung investieren. Auch das ökonomische Risiko. Die Chance, dass AWS jetzt von heute auf morgen pleite geht, ist recht gering. Die Chance, dass es jemand aufkauft und dicht macht, ist auch sehr gering. Bei einem kleinen Anbieter wesentlich größer, ja, muss man einfach so sagen. Das sind halt Risiken, die ich da bewerten muss. Ja, trotzdem gibt es vielleicht manche Workloads, wo ich sage, nee, allein aus Business Continuity Gründen, wenn dieses Ding ausfällt, dann steht bei mir alles. Das muss ich jetzt binnen 1-2 Stunden vielleicht einfach umziehen können in eine andere Region, in eine andere Cloud, ja, vielleicht auch von AWS Global auf die AWS European Sovereign Cloud, vielleicht auch zu einem anderen Anbieter, was auch immer, je nachdem, gegen welche Risiken ich mich da wirklich absichern will. Und dann muss ich mir Gedanken machen, welche Technologien kann ich denn da nutzen an dieser Stelle und welche vielleicht lieber nicht. Ja. Weil, das ist auch ganz wichtig, weil du Vendor-Login angesprochen hattest, es ist ja auch immer ein Trade-off. Ja, wir haben ja sehr viele, sage ich mal, Managed Services mit zum Teil einem recht hohen Abstraktionsgrad. Hm. Klar bindet man sich da jetzt irgendwie ein bisschen stärker dran, als wenn ich sage, ich miete mir jetzt nur irgendwie eine virtuelle Maschine oder nur einen Container. Die kann ich relativ leicht verschieben. Ja. Aber wenn ich halt eben nicht diese abstrakteren Managed Services nutze, entstehen mir halt an anderer Seite Kosten. Ich habe weniger Wechselkosten, aber die Wechselkosten fallen vielleicht alle paar Jahre mal, vielleicht auch niemals an. Was aber immer anfällt, sind die Opportunitätskosten, weil ich nämlich jeden Tag meinen ganzen Stack selber managen muss. Und dafür brauche ich die Leute, dafür brauche ich die Skills. Und dann können diese Menschen in meiner Betriebsmannschaft eben nichts anderes machen mit ihrer Zeit. Die können jetzt nichts Neues entwickeln, die können jetzt keine weiteren Systeme hochziehen und so weiter, sondern die sind halt beschäftigt, einfach den bestehenden Stack am Laufen zu halten. Dinge, die wir ihnen halt gut abnehmen könnten. Ja, das spielt die operative Souveränität mit rein, aber auch einfach wirklich Opportunitätskosten. Wie viel Betrieb in Eigenregie kann und will ich mir denn leisten? Und das ist auch je nach Workload wahrscheinlich unterschiedlich.
Spannend. Wenn du jetzt eine deutsche Unternehmensführung vor dir hast, die gerade so ein bisschen das Thema Cloud-Strategie für die nächsten 5 Jahre diskutiert und sie bitten dich, gib uns mal 1, 2 gute Ratschläge zum Thema Souveränität. Was wäre das?
Ja, ich glaube, es ist natürlich nicht so schnell zu beantworten, sage ich mal. Ja, ist ja sicher ein längerer Prozess. Aber wenn wir uns auf den Bereich Souveränität konzentrieren, ich glaube, eine Grundlage ist einfach eine gute IT-Sicherheitsstrategie. Aber wenn ich die nicht habe, ja, wenn ich keinen Provider habe, der das ernst nimmt, der auch ein sehr hohes Niveau an IT-Sicherheit liefern kann, dann ist der Rest auch ein bisschen Makulatur. Ja, weil sobald irgendjemand mal meinen Account übernommen hat und meine Daten verschlüsselt hat von außen, ja, habe ich andere Probleme, als jetzt sozusagen über Technologiesouveränität nachzudenken. Ja, weil dann habe ich nämlich gar keine mehr plötzlich. Ja, also wirklich investieren in ein gutes Sicherheitskonzept. Dafür brauche ich natürlich auch schon mal eine erste Risikobewertung, Datenklassifikation und so weiter. Und da vielleicht auch mal ein Gespür dafür, muss jetzt kein ausgefeiltes Framework sein, aber ein Gespür dafür zu bekommen, welche Dinge in meinem Unternehmen, gibt es denn in meiner Unternehmens-IT, die jetzt mehr oder weniger geschäftskritisch sind, mehr oder weniger ausfallkritisch, dass ich mir mal Gedanken mache, was habe ich denn an Recovery Time Objectives? Ja, das heißt, wie schnell muss das wiederhergestellt werden sein? Wie groß ist das Risiko, dass dieses System vielleicht angegriffen wird? Ja, und wie schlimm ist das auch, wenn das angegriffen wird? Ja, und je nachdem kann ich dann Stück für Stück überlegen, wie ich diese Strategie dann aufbaue. Da spielt dann auch im Bereich Datensouveränität mit rein, aber halt über das Thema Resilienz. Resilienz richtet sich auch zum Beispiel jetzt auch nicht nur um geopolitische Risiken, sondern auch ganz plain gegen jetzt halt einen DDoS-Angriff zum Beispiel. Ja, welche Systeme sind da mehr oder weniger betroffen? Wie kann ich darauf reagieren? Welche Maßnahmen habe ich, um mich da so Stück für Stück dann vorzuarbeiten? Also ich würde eher sagen, bottom-up anfangen mit einer vernünftigen Risikobewertung, vernünftigem Sicherheitskonzept und der Rest ergibt sich dann für jeden einzelnen Workload Schritt für Schritt. Ist sinnvoller, als jetzt zu sagen, wir haben jetzt eine Souveränitätsstrategie für unser gesamtes Unternehmen, weil das greift dann zu kurz. Das wird dieser Komplexität nicht gerecht und ich schaffe dann sozusagen massive Opportunitätskosten, massive Lock-in-Effekte dann auch über diese Strategie und nehme mir wahnsinnig viel Flexibilität.
Fantastisch, das ist eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung. Also wenn ich es überspitzen darf, Cloud Sovereignty generell ist nichts, was ich einfach dadurch erhalte, dass ich mein Gehirn so am Login zu AWS abgebe, sondern das fängt deutlich früher an auf einem Risikomanagement-Level, auf einem analytischen, konzeptionellen Level, einer Ehrlichkeit auch gegenüber sich selbst. Was habe ich?
Genau.
Und welche Anforderungen resultieren daraus? Und ist sicherlich nicht so einfach beantwortet mit, gibt es nur bei AWS oder gibt es nur bei Stackit oder wie sie alle heißen. Wunderbar, Michael, ich würde sagen, das nehmen wir zum Schlusswort. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und deinen sehr differenzierten Einblick. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar spannende Punkte mitgenommen und freue mich auch auf ein Folgegespräch noch mit einem anderen Gast. Ich hatte ja es bereits gesagt, wir wollen noch eine zweite Folge dazu machen, auch nochmal mit.
Genau.
Einem eher kritischen Gast oder dergleichen sprechen zum Thema EU-Provider. Wie blicken Sie auf diese Thematik? Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf dieses Gespräch und Michael, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu sprechen.
Ich danke dir auch für das Gespräch. War spannend, fand ich. Und ja, bin gespannt, was eure Zuhörer so auch darüber denken, ja, zu dem ganzen Thema. Und ich hoffe, Sie tun es jetzt ein bisschen differenziert und machen sich wirklich Gedanken, was Sie denn eigentlich unter Souveränität verstehen und was Sie denn eigentlich wirklich erreichen wollen. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich da auch selber gegenüber ehrlich ist und auch seinem Anbieter gegenüber ehrlich und sagen kann auch einfach, das sind die Risiken, die wir sehen. Wie sollen wir denn damit umgehen? Was habt ihr für Mittel und Wege, lieber Cloud-Provider? Das gilt für AWS genauso für die anderen, um diese Risiken zu begegnen. Welche Abhängigkeiten habt ihr denn? Legt die mal offen, damit ich die auch vernünftig bewerten kann. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man da eine sinnvolle, differenzierte Diskussion führt, die halt auch dieser ganzen Komplexität gerecht wird.
Fantastisch. Michael, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Alles Gute dir.
Dankeschön. Ciao.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war, wie gesagt, nur die erste Hälfte der Diskussion. Wir haben jetzt die Perspektiven und Argumente des US-Hyperscalers AWS gehört und einen spannenden Einblick in ihren Sovereign-by-Design-Einsatz bekommen. In der nächsten Folge dieses Doppelfolgen-Specials drehen wir den Spieß um und blicken auf die EU-Cloud-Anbieter. sind sie tatsächlich eine ernstzunehmende Alternative für Kunden hier in Deutschland und was tun sie, um ihre Cloud-Sovereignty-Versprechen möglich zu machen? Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Michael, dir vielen Dank für die tiefen und ehrlichen Einblicke aus Sicht AWS. Auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.